Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigtext heute Morgen ist ein Abschnitt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, ich habe die falsche Brille auf, ich kann gar nicht lesen hier, wo ich den Text fast auswendig kann, aber ist egal, besser ist das. Ja. Ja, das sind die kleinen Mängel im Alter. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der versucht wurde in allem wie wir, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und zur rechten Zeit Hilfe erlangen. Herr, nun komm mit deinem Heiligen Geist, öffne unsere Ohren, unsere Herzen, lass dein Wort unser Leben verändern. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben einen hohen Priester. So lautet das Thema heute Morgen, beziehungsweise das Thema unseres Predigttextes. Wieso, so fragt sich vielleicht jemand, ein hohen Priester, damit kann ich nichts anfangen. Außerdem, wozu? Ich habe doch wohl keinen Priester nötig. Ich brauche niemanden zwischen Gott und mir, keinen Mittler, keine Heiligen oder andere, die für mich bitten. Wenn ich Gott etwas zu sagen habe, dann sage ich ihm das direkt schon selbst. Das klingt gut evangelisch, ist es aber nicht, weil das Evangelium von Jesus Christus dabei zu kurz kommt. Die Gefahr bei solchem Reden ist, dass wir nämlich Gott klein machen und übersehen, dass uns unendlich viel von Gott trennt und uns den Zugang zu ihm versperrt. Dass wir uns direkt an Gott wenden können, mit allem, was uns bewegt, ist wahr. Aber nur, weil wir diesen einen hohen Priester, Jesus Christus, haben, ist es überhaupt möglich. Normal ist das nicht. Kein Mensch kann von sich aus vor Gott treten, vor ihm stehen und bestehen. Gott ist heilig. Das heißt, er ist anders. Gott ist rein, voller Wahrheit und Klarheit. Er ist gerecht und gütig, voll Liebe und Barmherzigkeit. Wer von uns ist ihm gleich? Gibt es einen Menschen, der meint, er könne Gott entsprechen? Ist es nicht so, dass wir vor ihm eigentlich nur vergehen können? Denn im Licht seiner Heiligkeit wird offenbar, dass wir alle unheilig sind. Niemand von uns hier ist immer und ohne Ausnahme liebevoll und barmherzig. Jeder hat schon Gedanken des Neides, der Eifersucht oder der Wut gehabt. Wir alle sind anderen und Gott so viel schuldig geblieben. Wir haben uns nicht ausschließlich nach Gott und seinen Weisungen gerichtet, sondern nach vielem anderen, nach Menschen oder nach Gedanken und Zielen, die nicht Gottes Willen entsprechen. Eigentlich wissen wir es. Wer eines der allerkleinsten Gebote gebrochen hat, der hat alle gebrochen und kann deshalb nicht vor Gott stehen und bestehen. So einfach, direkt vor Gott zu treten, so einfach ist es also doch nicht. Wir können das nicht so vor Gott treten, wie wir sind. Dazu haben wir überhaupt kein Recht. Oder ist irgendjemand heute Morgen hier, der oder die meint, er oder sie sei so heilig wie Gott auch selbst und habe immer alle Gebote gehalten? Gottes Urteil über unser Leben kann deshalb eigentlich nur lauten: versagt. Chance vertan, Ziel verfehlt, schuldig. Ein klares, aber ein sachgerechtes Urteil. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Sie ist so alt wie die Erzählung von dem sogenannten Sündenfall, der Geschichte der Trennung zwischen Gott und Mensch am Anfang der Bibel, die alttestamentliche Lesung des Sonntags in Okawitz. Im Alten Testament wird aber nicht nur darüber berichtet, was Menschen und Gott trennt, sondern auch davon, dass Gott den Kontakt mit seinen Menschen immer wieder sucht. Und damit seine Menschen, sein Volk überhaupt vor ihm leben konnte, hat er für sein Volk Israel das Amt des hohen Priesters eingerichtet. Und der Hebräerbrief benutzt dieses Bild vom hohen Priester, um das Wichtigste des christlichen Glaubens daran zu verdeutlichen für seine Leser, die jüdischen Hintergrund hatten. Wir können den Text deshalb nicht verstehen, ohne uns ein wenig mit diesem Bild vom hohen Priester zu beschäftigen. Dafür werfen wir einen Blick auf den Jerusalemer Tempel. Im Inneren des Tempels, im Hof, da stand der Altar, auf dem die Priester die Opfer darbrachten, die die Gläubigen mitgebracht hatten. Ins Innere des Tempels durften die Gläubigen und auch die Priester so einfach nicht hinein. Im Inneren des Tempels gab es dann nochmal eine Unterteilung. Das sogenannte Heilige und das Allerheiligste. Nur einmal am Tag durfte ein Priester im Heiligen das Rauchopfer darbringen. Das war eine besondere Ehre. Manche Priester mussten im Berufsleben lange darauf warten. Denken wir an Zacharias. In das Allerheiligste aber durfte nur der sogenannte hohe Priester und das auch nur einmal im Jahr. Wie abgetrennt das Allerheiligste war, macht diese 3D-Skizze deutlich. Es gab da nochmal eine Treppe und einen Vorhang vor dem Allerheiligsten. Ansonsten total abgeschirmt. Dort stand die Bundeslade, die man auch den Gnadenthron nannte, weil Gott seine Gegenwart dort zugesagt hatte. Ein hoher Priester, der musste besondere Voraussetzungen erfüllen. Das musste ein kerngesunder, ein untadeliger Mann sein, möglichst ein abgesondertes Leben führen, um der besonderen Würde seines Amtes gerecht zu werden. Einmal im Jahr kam dieser besondere Moment, wo der hohe Priester durch das Heiligste zum Allerheiligsten schritt, durch den Vorhang hindurchging und das Blut des Versöhnungsopfers auf die Bundeslade sprengte. Dies besondere Blutopfer brachte dem Volk dann für ein Jahr die Vergebung und die gnädige Zuwendung Gottes. Welche Erleichterung für das Volk! Die Schuld war weg. Gottes Gnade galt ihnen wieder. Der Bund mit Gott war erneuert. Allerdings nur für ein Jahr. Dann musste das Opfer wiederholt werden. Für mehr reichte das Blutopfer durch den hohen Priester im Allerheiligsten nicht. Klar, es war ja auch nur ein Mensch, der dort handelte. Der Hebräerbrief sagt uns, wir haben einen anderen, einen großen hohen Priester. Wörtlich steht da einen mega hohen Priester. Das heißt, einen, der alle anderen überragt. Jesus Christus ist für uns der große hohe Priester, der anders ist. Und was das bedeutet, wird in drei Punkten deutlich. Er vertritt uns, er versteht uns und er verschafft uns Zuversicht, Erbarmen, Gnade und Hilfe. Das Erste, er vertritt uns. Jesus setzt sich bei Gott, dem Vater, für uns ein. Er ist unser Fürsprecher. Er bittet für uns, stellt sich vor uns. Jesus vertritt uns da, wo wir es nicht können, vor Gott. Und er kann es. Er ist von Haus ja der Sohn Gottes. Er gehört ja ganz auf Gottes Seite. Der sich da für uns einsetzt, ist ja nicht irgendwer. Weil er, Jesus Christus, selbst Gott ist, hat er freien Zutritt zum Thron und kann uns deshalb dort vertreten. Und das unterscheidet ihn von allen hohen Priestern im Alten Testament, die ja alle nur Menschen waren, wenn auch mit besonderer Funktion. Und weil er von Gott kommt, kann er auch zu Gott gehen. Jesus ist der Christus, Gott selbst. Ein hoher Priester zur Zeit des Alten Testamentes trat mit dem Blut des sogenannten Versöhnungsopfers, also mit fremdem Blut, in das Allerheiligste. Jesus Christus, unser mega hoher Priester, aber hat sein eigenes Blut vergossen am Kreuz von Golgatha. Dort hat er die Folgen unseres Lebens ohne Gott, also unsere Gottlosigkeit, auf sich genommen. Er ist gottlos gestorben, damit wir nicht mehr gottlos sterben müssen. Er hat die Trennung von Gott durch seinen Tod in der Gottverlassenheit auf sich genommen, damit wir frei davon sind. Um es mit alttestamentlichen Worten zu sagen, er ist der hohe Priester, der sich selbst geopfert hat. Sein Blut ist es, das uns rein macht von aller Sünde, wie es im ersten Johannesbrief steht. Weil er uns vor Gott vertritt, wird für uns der Thron des Gerichts zum Thron der Gnade. Und der Verfasser des Hebräerbriefes hat das so formuliert: Wir haben einen großen hohen Priester, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Durchschritten in doppelter Weise. Er ist aus der Dimension Gottes in unsere Welt gekommen und ist Mensch geworden. Im Bild sozusagen aus dem Innersten ins Äußerste. Gott wurde Mensch. Und er ist vom Äußeren ins Innere gegangen, durch alle Vorhänge und Zugänge, die uns versperrt sind, hindurch und vertritt uns bei Gott. Jesus Christus ist durch Auferstehung und Himmelfahrt wieder in Gottes Dimension zurückgekehrt und hat auch für uns den Weg frei gemacht. Das ist das eine. Das andere, was wir von Jesus, unserem hohen Priester, hören, ist, er versteht uns. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der versucht wurde in allem wie wir, aber nicht gesündigt hat. Wir sind, merken wir, zu Beginn der Passionszeit wieder beim Thema von Weihnachten. Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist ganz Gott und ist doch nicht himmelweit von uns entfernt. Das ist für viele ein undenkbarer Gedanke. Gott muss doch ein hohes, erhabenes Wesen sein. Ein Gott, der leidet, der mitleidet mit den Menschen. Also für die Griechen, die Intellektuellen zur Zeit des Neuen Testamentes, war das eine Torheit, ein Skandalon, ein Skandal. Gott muss doch unantastbar, abgesondert und nicht von Gefühlen beherrscht über allem thronen. Den Menschen unendlich fern, ein unerreichbares Ideal. So wie zum Beispiel auch Allah, der Gott des Korans, vor dem sich heute 5-mal am Tag Millionen Menschen in Asien und Afrika, aber auch in Europa niederwerfen, um ihn anzubeten. Das christliche Gottesbild ist aber völlig anders als das aller anderen Religionen. Und wenn behauptet wird, das wäre derselbe Gott, zu dem wir alle beten, unser Gott ist anders. Er ist Mensch geworden, uns gleich, und hat dadurch unsere Erlösung bewirkt. Gott sei Dank, dass er anders ist. Wir haben nämlich einen hohen Priester, der uns versteht. Jesus Christus. Und in dem alten Lied im Philipper 2, diesem Christushymnus, heißt es von ihm: Er war in allem Gott gleich, doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich, das heißt, ließ alles los, wurde den Menschen gleich und teilte das Leben der Menschen. Deshalb kann er mitleiden mit unserer Schwachheit. Er hat durchgemacht, was wir auch durchmachen und noch manches mehr. Ganz arm geboren, als Säugling auf einen Esel gepackt, auf die Flucht mitgenommen, später von seiner Familie verkannt, von den Dorfgenossen ausgestoßen. Er wurde müde, litt Hunger und Durst, wurde traurig, hatte Angst. Und dieses Mitleiden Jesu fand dort seinen Höhepunkt, wo er sich mit Fäusten schlagen, anklagen, foltern und schließlich ans Kreuz schlagen ließ. Sein Leiden war Mitleiden im tiefsten und eigentlichen Sinn. Denn er litt nicht an sich selber, an den Folgen der eigenen Sünde, also der eigenen Trennung von Gott, sondern sein Mitleiden war ein Fürleiden, ein für uns Leiden. Und zu seinem Mitleiden mit unserer Schwachheit gehört dann auch das andere, was der Hebräerbriefschreiber aufzeigt. Er ist versucht worden in allem wie wir. In der Evangeliumlesung, da haben wir gehört, wie Jesus in drei Bereichen versucht wurde, die oft auch unsere Schwachstellen sind. Zum einen, macht ihr aus Steinen Brot. Das heißt, hilf dir doch selber. Warte nicht darauf, bis deine sogenannten natürlichen Bedürfnisse gestillt werden. Kümmere dich selbst drum, du kannst das doch. 40 Tage hatte Jesus nichts gegessen. Warum nicht nachgeben? Die natürlichen Bedürfnisse stillen. Das zweite, spring von der Zinne, also von der oberen Kante des Tempels. Verschaffe dir, heißt das, Ansehen bei den Menschen. Tue das, was sonst keiner kann. Der Jubel der Masse in Jerusalem wäre ihm sicher gewesen. Und zum Schluss wird die Herrschsucht, das Verlangen nach Macht und nach dem Bestimmen wollen angesprochen. Ich gebe dir alle Reiche der Welt, du musst nur vor mir niederfallen. So wird in der Versuchungsgeschichte das Wesen der Versuchung deutlich. Sie will unseren Blick von Gott weglocken. Wir sollen auf uns selbst oder andere Menschen und Dinge schauen. Und deshalb wird oft auch das Leiden zur Versuchung. Das Leiden lenkt unseren Blick auf uns selbst und reißt ihn von Gott weg. Und darum leiden wir eigentlich am Leiden, weil wir meinen, wir wären ohne Gott. Aber liebe Schwestern und Brüder, selbst dieses Leiden ist Jesus nicht fremd. Er versteht uns. Er selbst hat am Kreuz geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist versucht worden in allem wie wir. Doch ohne Sünde, so heißt es in der Luther-Übersetzung, das kann auf einen falschen Pfad führen. Das heißt nämlich nicht, dass Jesus den Versuchungen widerstanden hat, weil er sündlos gewesen wäre im Gegensatz zu uns, sondern er hat sich nicht von den Versuchungen dazu verführen lassen, zu sündigen, also sich von Gott loszusagen und anderen Mächten und Kräften zu vertrauen. Deshalb ist es besser zu übersetzen, er ist versucht worden in allem wie wir, aber er hat nicht gesündigt. Das ist das, was ihn von uns unterscheidet. Bis heute ist diese Vorstellung von dem Gottessohn Jesus Christus, der ganz und gar Mensch wurde, für etliche etwas Unvorstellbares. Man muss mal nur mal nachfragen bei Esoterikern oder Anthroposophen. Aber ein gnostischer, so nennt man das in der Theologiegeschichte, ein gnostischer Christus, der nur als Geistwesen in diese Welt gekommen wäre, sich einige Zeit mit einem Menschen verbunden hätte, dann aber, als es ernst wurde, sich wieder in himmlische Sphären geflüchtet hätte, ganz ehrlich, solch einen kann ich nicht gebrauchen. Auf den kann ich getrost verzichten. Aber Jesus Christus, den großen hohen Priester, den brauchen wir, du und ich, den brauchen wir dringend, denn er vertritt uns, aber er versteht uns auch. Und das Dritte, er verschafft uns Zuversicht, Erbarmen, Gnade und Hilfe. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und zur rechten Zeit Hilfe erlangen. Als Jesus starb, so berichten uns die Evangelien, da zerriss im Tempel in Jerusalem der Vorhang vor dem Allerheiligsten, in der Mitte entzwei. ein Zeichen dafür, dass durch Jesu Tod der Durchbruch geschehen ist. Wir dürfen jetzt zu Gott kommen. Nicht aus uns heraus, das geht nicht. Aber um des hohen Priesters Jesus Christus willen. In ihm und durch ihn können wir mit Zuversicht zum Vater gehen. Weil Jesus uns vertritt, ist der Thron des Richters für uns zum Gnadenthron geworden. Und er vertritt uns auch heute, auch wenn wir wieder mal schuldig geworden sind, Menschen und Gott gegenüber. Das passiert uns ja leider immer wieder, obwohl wir es doch nicht mehr wollen. Er vertritt uns. Er tritt für uns ein, an unsere Stelle, nimmt unsere Strafe auf sich, damit wir leben können. Unser mega hoher Priester vertritt uns. Und weil wir das wissen, deshalb haben wir Zuversicht. Das heißt, die innere Freiheit, ohne Scheu zu Gott zu gehen und ihm alles zu sagen, was uns beschäftigt und bewegt. In der Gewissheit, dass er uns hört und im Vertrauen darauf, dass wir Erbarmen, Gnade und Hilfe bei ihm empfangen. Unser hoher Priester versteht uns auch. Er weiß, wie es um uns steht, wie es in uns aussieht. Wir sind in unseren Anfechtungen und Nöten nicht allein. Jesus leidet mit uns. Er ist uns nahe. Wir dürfen seine Kraft erwarten und erbitten an Krankenbetten, in Zeiten der Traurigkeit und Niedergeschlagenheit, in allen Verstrickungen in unseren Beziehungen. Immer und überall dürfen wir daran festhalten. Es gibt einen, der kennt mich. Der hat meine Last auch getragen. Der hilft mir. Ich kann ohne Scheu und erwartungsvoll auf Gott zugehen, bittend mit leeren Händen. Er will unser Bestes und gibt sein Bestes. Er gibt nicht immer, was wir wollen, aber immer, was wir brauchen. Erbarmen und Gnade zu der Zeit, wenn wir Hilfe brauchen. Der Liederdichter Jochen Klepper hat in seinem Leben viel Schatten und Dunkelheit erfahren. Und von ihm stammt dieser Satz: Manchmal denkt man, Gott müsste einem in all den Widerständen des Lebens ein sichtbares Zeichen geben, das einem hilft. Aber dies ist eben sein Zeichen, dass er einen durchhalten und es wagen und dulden lässt. Johann Albrecht Bengel hat es kürzer zusammengefasst: Gott hilft uns nicht am Leiden vorbei, aber er hilft uns hindurch. Das ist echter Trost und das gibt uns immer wieder neue Zuversicht, die wir von uns aus so nicht haben können. Ich bin dankbar zu wissen, wir haben einen hohen Priester, einen mega hohen Priester, Jesus Christus. Er vertritt uns, er versteht uns, er verschafft uns Zuversicht, Erbarmen und Gnade. Und liebe Schwestern und Brüder, wir wären die größten Dummköpfe aller Zeit, wenn wir uns diesem Herrn nicht anvertrauen würden. Einen besseren gibt es nicht. Darum, weil wir denn einen solchen hohen Priester haben, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis und mit Zuversicht hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.